SRF 3.
Wir versuchen es noch einmal.
Istanbul bence Türkiye'nin gözbebeği.
Die Bürgerinnen und Bürger Istanbuls, dem Augapfel der Türkei, wie diese Frau sagt, wählen noch einmal ihren Stadtpräsidenten. Ob die Wahl anders rauskommt als beim ersten Mal, das steht in den Sternen. Wir machen alles anders, unter anderem.
Was wir anders machen wollen, ist einfach die Kräfte früher bündeln.
Der Bund will bei der neuen Runde der Kampfflugzeugbeschaffung alles besser machen als das letzte Mal beim Gripen. Besuch bei einer Veranstaltung, die genau das signalisieren will. Und wir gehen lieber nicht hin. Die Delegation der Berner Kantonsregierung ist ganz kurzfristig nicht an das 40-Jahr-Jubiläum des Kantons Jura gefahren, wegen Sicherheitsbedenken. Das ist Info 3, heute am Mikrofon Patrick Seiler. Istanbul, die größte Stadt der Türkei, hatte ja eigentlich schon einen Bürgermeister. Seit den Gemeindewahlen im März. Doch kaum war er im Amt, entschied die Wahlkommission, den hauchdünnen Wahlsieg von Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu zu annullieren. Auf Antrag der AKP, der Partei von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Nun waren die Einwohnerinnen und Einwohner Istanbuls für heute also noch einmal aufgerufen, ihren Stadtpräsidenten zu wählen. Ob es für die AKP diesmal geklappt hat, das wird sich erst noch weisen. Aus Istanbul Philipp Scholkmann mit Eindrücken und Stimmen vom Wahltag.
Die riesige Gebetshalle ist in Blautönen gehalten. Ein Lift führt direkt auf eine weitläufige Terrasse, allein sie so groß wie mehrere Fußballfelder. Das Rentner-Ehepaar auf Besuch in Istanbul ist überwältigt von der Camiçla-Moschee, Präsident Erdogans neuestem Großprojekt. Mehr als 60.000 Menschen sollen Platz haben in dem gewaltigen Gotteshaus. Es hat 6 Minarette. Ein weit herum sichtbares Symbol der Frömmigkeit, die Erdogan als die Essenz seines jahrzehntelangen Kulturkampfs gegen die säkulare, kemalistische Elite des Landes darstellt. Ein kräftiges Zeichen auch für Erdogans Machtanspruch. 25 Jahre lang regierte die AKP ununterbrochen über die türkische Wirtschaftsmetropole. Erdogan selbst, der Sohn der Stadt, schaffte als Bürgermeister von Istanbul die Grundlage seiner politischen Karriere. Ausgerechnet dieses symbolische Terrain soll verloren sein. Im März unterlag Erdogans Kandidat, wenn auch nur ganz knapp. Die Umfragen sagen, dass seither keine Wende stattgefunden, sondern die Stimmung sich mit der erzwungenen Wiederholung der Wahl eher noch stärker gegen Erdogan und dessen Kandidaten gewendet habe. Das Ehepaar mag nicht daran glauben. Schauen Sie sich doch um, was der Staatspräsident alles geleistet hat. Von der Aussichtsterrasse bietet sich ein atemberaubender Blick auf die ausufernde Stadt. Alle die Brücken, Straßen, der Tunnel unter dem Bosporus. Erdogan habe Istanbul und das ganze Land in ein neues Zeitalter gebracht. Am Fuß des Hügels mit der Moschee liegt der Stadtteil Üsküdar, einer der traditionellsten hier auf der asiatischen Seite. Zwei junge Frauen kommen aus dem Schulhaus, das heute als Wahllokal fungiert. Sie lassen sich nicht in die Karten blicken. Es möge derjenige gewinnen, der sich mehr für Istanbul einsetzt. Allerdings, wenn der Staatspräsident die Bedeutung dieser Wahl nun herunterspiele, dann habe er nicht recht. Es gehe um mehr als um ein bloßes Stadtpräsidium. Istanbul sei nun mal der Augapfel der Türkei. Noch im März hatte auch Erdogan von einer Schicksalswahl fürs ganze Land gesprochen. Er kämpfte selber an vorderster Front. Sein Kandidat Yildirim, ein treuer Weggefährte seit Jahrzehnten und ehemaliger Premierminister der Türkei, wirkte neben ihm im Wahlkampf wie Staffage. Jetzt vor der Wiederholung aber war Erdogan der große Abwesende, wenn man von einigen mal drohenden, mal spöttischen Kommentaren in der Schlussphase absieht. Die Opposition sieht darin ein Zeichen, dass der Präsident sich schon selber auf eine Niederlage einstelle und vorsorglich aus der Schusslinie nehme. Manche sehen in dem 49-jährigen İmamoğlu schon einen künftigen Herausforderer von Erdogan auch auf nationaler Ebene. Auch Mehmet will nun für ihn einlegen. Noch im März gab der städtische Angestellte Erdogans Kandidaten die Stimme. Doch der ganze Wirbel um die Wahlwiederholung kam ihm als Zwängerei vor. Und vor allem im Fernsehduell vor einer Woche habe İmamoğlu frischer gewirkt und verantwortungsvoller. Wie er die Nation aufgerufen habe, die Gräben zu überwinden, das habe ihn umgestimmt.
Und jetzt in die Nachrichtenredaktion zu Mario Sturni. Und da geht es zuerst um einen Geburtstag, genauer genommen um den jüngsten Schweizer Kanton, den Jura.
Mit einem Festakt in Seine-Léger haben Behörden und Bevölkerung das 40-jährige Jubiläum des Kantons Jura gefeiert. Bundesrat Alain Berset würdigte in seiner Rede die Entstehung des Kantons Jura als großes Kapitel der schweizerischen Zeitgeschichte. Es sei auch deshalb so schweizerisch, weil es Zeit gebraucht habe, um einen Kompromiss zu finden. Am Festtag nicht dabei war eine Delegation der Berner Behörden. Sie waren zwar eingeladen wie alle Kantone, doch die Regierungsräte Pierre-Alain Schneck und Philipp Müller sowie Grossratspräsident Hannes Zaug sagten ihren Besuch kurzfristig ab. Sie begründeten das damit, dass die jurassische Regierung und die Polizei die Sicherheit nicht hätten gewährleisten können. Autonomisten hatten durchblicken lassen, sie könnten im Zusammenhang mit der Moutier-Frage die Berner Delegation auspfeifen. Die AHV mit 64 oder 65, das soll nach dem Willen der Jungfreisinnigen bald vorbei sein. Die Jungpartei der FDP möchte das Rentenalter für Männer und Frauen auf 66 Jahre erhöhen, und zwar mit einer Volksinitiative. Im August, noch vor den eidgenössischen Wahlen, werde man mit der Unterschriftensammlung beginnen, heißt es in einer Mitteilung. An einem Kongress seien heute die Details zum Initiativtext geklärt worden. Vorgesehen wäre eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters und sobald 66 Jahre erreicht sind, würde es dann an die Lebenserwartung gekoppelt werden.
Info 3 Abend.
Nun zu den Kampfflugzeugen, welche die Schweiz so gerne beschaffen möchte. Vielen Verantwortlichen steckt die Niederlage bei der Gripenabstimmung immer noch in den Knochen. Dieses Mal wollen sie deshalb alles anders machen. An diesem Wochenende nun trafen sich in Bayern Vertreter des Militärs, des Verteidigungsdepartements und der Flugzeughersteller zum inoffiziellen Startschuss der Kampagne, an deren Ende die Bevölkerung Ja oder Nein zum Geld für ein neues Kampfflugzeug sagen kann. Inlandredaktorin Priscilla Imboden war für uns in Bayern.
Rund 250 Vertreter des Verteidigungsdepartements, der Militärorganisationen sowie der Industrie trafen sich gestern in Bayern. Eingeladen hatte die AVIA, die Gesellschaft der Offiziere der Luftwaffe. Es war der inoffizielle Startschuss der Kampagne für die Kampfjet-Beschaffung. Aus der verlorenen Gripen-Kampfjet-Abstimmung habe man Lehren gezogen, sagt Stefan Hollenstein, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft.
Was wir anders machen wollen, ist einfach die Kräfte früher bündeln, alle Akteure, Interessensgruppen ins Boot nehmen. Da spreche ich aber jetzt auch, nicht nur jetzt militärpolitisch, die wichtigen Gruppen der Frauen an beispielsweise oder auch die Swiss Command. Dort haben wir ja massiv Boden verloren damals beim Gripen. Das darf nicht mehr passieren und das muss man wirklich frühzeitig machen und haben wir in unserem Konzept auch eingeplant.
So sollen Menschen als Botschafter und Botschafterinnen in den Regionen auftreten. Frauen sollen etwa mit der ersten Kampfjet-Pilotin Fanny Scholle angesprochen werden. Auch Bundesrätin Viola Amherd soll den Rüstungskauf den Frauen beliebt machen.
Das ist der entscheidende Punkt, hier wirklich die Frauen besser abzuholen, zu sensibilisieren. Wenn sie es denn verstehen, machen sie nämlich mit.
Im Verteidigungsdepartement VBS lautet die Devise, Fehler, die man als solche erkannt hat, nicht zu wiederholen. Das erklärt Christian Katrina, Delegierte der Verteidigungsministerin für die Erneuerung der Mittel zum Schutz des Luftraums.
Dazu gehört die konsequente Durchsetzung der Bedingungen, die von Anfang an klar waren. Und natürlich ist es so, dass wir in den Beziehungen zu den einzelnen Ländern, dass wir nichts machen, was die Entscheidung präjudizieren oder beeinflussen könnte.
Konkret bedeutet dies, die Schweiz übt diplomatische Zurückhaltung gegenüber den Ländern, aus denen Kampfjet-Angebote kommen. Also gegenüber den USA, Deutschland und Frankreich. Damit soll verhindert werden, dass die Schweiz in der Wahl des Flugzeugtypus beeinflusst werden kann. Ferner sollen sich VBS-Leute stärker einbringen. Das betrifft auch Bernhard Müller, Kommandant der Luftwaffe. Auch hier will man es anders machen als damals bei der Gripen-Kampfjet-Niederlage.
Bundesrat Maurer hat klar uns nicht auf den Podium haben wollen. Das war seine strategische Entscheidung, weil er eben die Politik, sein Departement voranstellen wollte und nicht die Militärs in Uniform hier dieses Geschäft verteidigen lassen wollte.
Vor dem Abstimmungskampf wird sich das Parlament über die Vorlage zum Schutz des Luftraumes beugen, voraussichtlich diesen Herbst. Erst nächstes Jahr kommt die am Symposium in Bayern eingeschworene Gemeinschaft zum Einsatz, um die Bevölkerung diesmal vom Nutzen neuer Kampfjets zu überzeugen.
Und jetzt, Mario Sturni, nach 10 Tagen heißt es ausgeturnt.
Genau, in Aarau ist das 76. eidgenössische Turnfest zu Ende gegangen mit einer 2-stündigen Show. Rund 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Abschlussfeier mit Elementen aus Gesang, Musik und Tanz. Zufrieden auf das Turnfest blickt Mediensprecher Marco Canonica zurück.
Das Eidgenössische Turnfest 2019 in Aarau hat für mich ganz grosse Geschichte geschrieben. 70'000 Turnerinnen und Turner, über 20'000 Jugendliche, rund 200'000 Zuschauer, keine schwere Unfälle, Glück mit dem Wetter und eine grandiose Schlussfeier.
Das Eidgenössische Turnfest gilt als grösster Breitensportanlass der Schweiz. Es findet alle 6 Jahre statt. Und wir bleiben gleich beim Sport. Der kolumbianische Radprofi Egan Bernal ist Gesamtsieger der Tour de Suisse. Bernal wurde in der Königsetappe über die Pässe Nufenen, Gotthard und Furka Dritter. Er traf zusammen mit seinem letzten Gegner, dem Australier Rowan Dennis, am Ziel in Ulrichen ein. Die letzte Etappe gewann der Brite Hugh Carthy, der kurz nach dem Start ausgerissen war. Er gewann auch das Bergpreisklassement. Und der Brite Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen von Frankreich gewonnen. In Le Castellet setzte sich der Mercedes-Fahrer vor seinem Teamkollegen, dem Finnen Valtteri Bottas, durch. Dritter wurde der Ferrari-Fahrer Charles Leclerc aus Monaco.
Und Mario, wenn wir jetzt auf die Wetteraussichten für die nächsten Tage blicken, da kommen wir um eines nicht herum, die Hitze. Deswegen warnt der Bund.
Genau, die Hitzewelle der kommenden Tage werde alle Landesteile betreffen, warnt das Bundesamt für Meteorologie. Von Dienstag bis Donnerstag seien lokal bis 39 Grad im Schatten möglich, heißt es auf der Webseite naturgefahren.ch. Für gewisse Bevölkerungsgruppen sei solches Wetter ein Gesundheitsrisiko. Der Bund rät, während der heißen Tageszeit körperliche Anstrengungen zu unterlassen und auch genug Wasser zu trinken. Und jetzt noch die Wetterprognose im Detail. Heute Abend bleibt es sonnig und es gibt eine klare Nacht. Morgen hat es dann über dem Mittelland zunächst einige Nebelfelder. Sonst geht es sonnig und auch heiß weiter mit Höchstwerten um die 32 Grad.
Das war die Sonntagsausgabe von Info 3 mit Patrick Seiler und Mario Sturni. Wir wünschen einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.